Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Shutdown, also runterfahren, abschalten, Stillstand. Das hatten wir wochenlang. Zuletzt wurde eher wieder darüber diskutiert, ob wir nicht die Maskenpflicht lockern sollten. Da kann es nicht schaden, sich nochmal klar zu machen, wie alles angefangen und sich dann entwickelt hat. Das machen wir mit Dr. Ina Knobloch. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Deeg. Schön, dass ich hier bin.
Von Hause aus Biologin, dazu Journalistin, Autorin, Filmemacherin und großer Fan von Faultieren. Haben Faultiere eigentlich auch was mitbekommen von Corona?
Tatsächlich konnte ich darüber nichts finden, ob Faultiere Corona haben. Zahlreiche Säugetiere haben Corona, also die unterschiedlichsten Corona, sind befallen von unterschiedlichsten Corona-Stämmen. Wildtiere, das wissen wir von der Fledermaus, von den Pangolinen, aber auch Schlangen, Vögel und auch all unsere Haustiere und Nutztiere haben Corona. Beim Faultier habe ich noch nichts darüber gefunden.
Im Idealfall hat das Faultier das Virus verschlafen. Sie haben vor ein paar Tagen ein Buch rausgebracht, Shutdown, von der Corona-Krise zur Jahrhundertpandemie. Das Buch ist top aktuell. Wie schnell schreiben Sie?
Also zum einen schreibe ich schon relativ schnell, aber ich habe auch alle Wochenenden geschrieben. Als hier der Shutdown war, hatte ich auch meinen persönlichen Shutdown, war praktisch in Klausur mit meinem Buch und habe aber schon sehr, sehr früh angefangen. Als ich das im Januar abzeichnete und als sich dann der Shutdown in Wuhan erst recht abzeichnete, habe ich meinen Verlag gebeten gehabt, dass wir das Thema tauschen. Ich hatte ursprünglich eigentlich ein anderes Buch vor, das war auch schon alles abgesprochen und ganz Vertrag auch lag schon vor. Und habe gesagt, nein, wir müssen jetzt erstmal was anderes machen. Und der Verlag hat super schnell toll mitgezogen.
Ich meine, Sie haben es eben schon angesprochen, Sie konnten ja dann die Zeit nutzen. Andere Projekte lagen ja bei Ihnen wahrscheinlich auch brach. Das heißt, Sie saßen zu Hause und haben geschrieben.
Ja, aber ich muss nochmal betonen, ich habe geschrieben, als es bei uns noch keinen Shutdown gab. Mhm. Es noch alles offen war und ich war entsetzt darüber, wie alles weitergelaufen ist. Keine Kontrollen am Flughafen, keine Abstandsregeln und es hieß, die Medienhysterie ist doch alles harmlos. Also genau diese die Berater von der Regierung und die Regierung auch selbst, die Experten hatten vorgebetet, wir sollten doch bitte Ruhe bewahren und das wäre alles nicht so schlimm, das wäre nur eine Medienhysterie. Habe ich den Original-O-Ton vom 2. März mir nochmal angehört von dieser Pressekonferenz, die da stattgefunden hat.
Die Pressekonferenz war von?
Von der Regierung.
Also von Offizielle. Gesundheitsminister Spahn oder?
Genau, ja. Mit Drosten und so weiter. Mhm. Und der Drosten hat das dann auch nochmal schön betont. Mhm. Das kann man ja auch sich alles im Internet anschauen. Und ich war genau an diesem 2. März in Frankfurt eingeladen zu einer kleinen Expertenkonferenz vom Gesundheitsminister, also vom Gesundheitsamt, Leiter des Gesundheitsamts und der Chefvirologin. Und er kam gerade eben von dieser Expertenkonferenz und hat das dann praktisch wiedergegeben, was die Experten in also Lothar Wieler, Christian Drosten und so weiter gesagt haben, wonach sich die Regierung zu richten hat. Alles harmlos, Hände waschen ist völlig in Ordnung und Masken sind Quatsch.
Und heute sind Masken überall präsent. Selbst der US-Präsident hat sich zum ersten Mal mit Mund-Nasen-Schutz gezeigt. Wir reden nicht nur über Corona, auch über Ina Knoblochs Leidenschaft für Natur und Tiere und ihre Liebe zu Lateinamerika.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Verrückte, kurz vor Weihnachten kehren Sie von einer Auslandsreise aus Costa Rica zurück mit Fieber und Sie fühlen sich richtig schlecht. Kam da schon der Gedanke auf, oh je, vielleicht Corona oder hatten Sie das Virus da noch nicht im Verdacht?
Also das dauerte noch, es war eine Zeitversetzung. Wir wissen ja jetzt heute, dass Corona schon viel früher ausgebrochen ist. Also die Meldungen kamen tatsächlich erst später. Das war noch vor Weihnachten gewesen. Wie Sie sagen, ich wollte unbedingt auch zum Geburtstag von einem Junior zurück sein. Und es war wirklich so eine Art von Grippe, die ich noch nie gehabt habe. Und es wurde auch nie jetzt, ich habe keinen Antikörpertest gemacht. Der Arzt sagte später, ja, das war eine Grippe. Okay, aber es wurde nie wirklich getestet.
Mhm. Das heißt, Sie wollen auch nicht nachträglich jetzt noch überprüfen lassen? Hatten Sie?
Ach, ich werde das sicher, wenn das mal vereinfacht ist mit den Antikörpern, werde ich das auf jeden Fall mal machen. Okay. Ganz sicher. Das fände ich schon mal sehr, sehr interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch noch überhaupt nicht klar, woher das Virus jetzt eigentlich am Ende des Tages kommt.
Und dann waren Sie hier, Sie fangen an mit dem Buch und fahren dann Ende Februar zur Berlinale. Und da alles easy, Party wie sonst, keine Maskenpflicht. Das hatten wir da noch nicht. Das muss man sich auch nochmal klar machen, oder?
Ja, also ich fand das ein bisschen gruselig. Alle haben mich für hysterisch erklärt. Ich bin, da habe mir ein Erster-Klasse-Ticket im Zug geleistet und habe alles desinfiziert und habe irgendwie so den Schal auch hochgezogen gehabt. Und auch ich bin auf wenig Partys gegangen, nur wo ich Gespräche war irgendwie. Wenn ich die Gespräche geführt habe, wollte ich schnell wieder raus, habe versucht, Abstand zu halten und alle haben mich wirklich so ein bisschen belächelt.
Wissenschaft ist wichtig und Sie selber kommen ja auch aus der Wissenschaft. Sie haben promoviert in Biologie und trotzdem gibt es ja so eine Art Wissenschaftsskepsis im Moment, die sich auch breit macht. Und man will dann auch nicht mehr glauben, bis was Wissenschaftler sagen, bis hin zu Morddrohungen gegen einen Virologen wie Christian Drosten, was ja irgendwie völlig absurd ist.
Das ist einerseits natürlich völlig absurd, aber ganz ehrlich, ich finde es auch völlig absurd, dass jemand wie Christian Drosten einen eigenen Podcast hat. Es ist ein abhängig beschäftigter Wissenschaftler eines Wirtschaftsunternehmens, der auch noch die Regierung berät. Das ist vom Rundfunkstaatsvertrag eigentlich nicht verträglich, meiner Meinung nach. Es ist auch schlecht, wenn man die wissenschaftliche Vielfalt betrachtet, immer nur einen zu fragen, sondern es müssten Wissenschaftler sein, die Journalisten sind, so wie ich das jetzt in dem Fall das zu analysieren, was eben die vielen verschiedenen. Man muss mal überlegen, der Herr Drosten hat 20 Jahre lang über Coronaviren geforscht und er hat einen Test entwickelt, den er auch sehr schnell hatte. Und das ist eine große Leistung. Aber das hat nichts mit dem Krankheitsbild und vielen anderen Geschichten zu tun. Der hat ja auch gar keine Zeit zu recherchieren, was gibt es alles für sonstige Corona-Krankheiten im Tierreich, im Veterinärbereich, wie haben da die Impfungen gewirkt und so weiter.
Jetzt muss man der Fairness halber sagen, dass das sehr wohl Wissenschaftsjournalistinnen sind, die diesen Podcast machen, die Kolleginnen vom NDR. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja auch noch Herrn Kekulé, der vom MDR interviewt wird. Also ich glaube, man kann sich vor Virologen-Podcasts tatsächlich nicht retten. Und das ist ja auch ein Vorteil, dass wir so eine Meinungs- und Wissenschaftsvielfalt haben. Ich erinnere mich auch noch im Bekanntenkreis an Diskussionen, als es dann in China Wuhan runtergefahren wurde, dass sowas bei uns passiert, Shutdown, unvorstellbar, sowas geht nur in autoritären Ländern. Jetzt haben wir den Gegenbeweis. Es geht sehr wohl, auch wenn wir ja fast gar nicht von einem Shutdown in Deutschland sprechen können, wenn man sieht, was wir alles noch machen konnten, inklusive Baumarkt, im Unterschied zum Beispiel zu den Spaniern. Hat Sie das persönlich überrascht?
Mich hat das nicht so sehr überrascht. Also gerade nachdem eben alles hineingelassen wurde und überhaupt keine Maßnahmen ergriffen wurden in diesem Februar. Also das sind ja viele, die beschuldigen Amerika, dass Trump da nichts gemacht hat. Ist richtig, aber es haben alle, hat keiner was gemacht. Die WHO hat da völlig auch versagt.
Sagt Ina Knobloch, Biologin und Autorin in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der erste Satz in Ihrem Buch Shutdown lautet: Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Seuchen. Das könnte man so verstehen. Lehnen wir uns also entspannt zurück, egal ob Pest, spanische Grippe oder Influenza. Machen wir uns nicht verrückt, das gab es doch alles schon mal. Warum ist es nicht so? Warum ist es anders?
Ja, also wenn wir uns als moderne Gesellschaft fühlen, die alles im Griff hat. Also gerade die WHO hatte ja auch vor Jahrzehnten schon gepredigt gehabt, das war ja diese große Errungenschaft mit dem Pockenimpfstoff. Das galt als die letzte wirklich gefährliche Seuche und die hatte man ausgerottet. Da sind die in den letzten Winkel der Erde gekrochen und haben die Leute geimpft. Übrigens gab es da schon sehr schwerwiegende Impfschäden auch. Also der Pockenimpfstoff nicht ohne. Damit wurde diese doch sehr schwere Krankheit endlich ausgerottet. Und dann meinte man eben, man ist als Sieger hervorgegangen mit allen Technologien, die wir Menschen haben. Und wir haben quasi die Natur mit ihren bösen Seuchen besiegt, ja.
Und jetzt ist das Problem, wir wollen es unbedingt steuern und müssen es ja auch steuern, weil sonst in Zeiten der Globalisierung macht so ein Virus die Weltreise.
Das auf jeden Fall. Aber ich sage immer, wir müssen uns auch mal ein bisschen beruhigen. Es ist nicht so ein tödlicher Virus, wie wir ihn schon mit anderen Seuchen hatten. Und es gibt eigentlich gute Heilmittel und Präventionsmaßnahmen. Es wird nur zu viel auf diesen Impfstoff eingeschworen. Wir haben das gesehen bei der Schweinegrippe. Da wurden Milliarden Impfstoffe geordert. Das hat also auch den Steuerzahler Milliarden gekostet. Und die wurden dann eingestampft für zigtausend Euro.
Gut, wir stehen ja noch sehr am Anfang der ganzen Impfstoffforschung, wenn ich das richtig
nein.
sehe. Naja, wir werden...
So.
Naja, wenn ich es richtig sehe, dann sagen eigentlich die meisten Menschen frühestens Herbst nächsten Jahres, wenn wir überhaupt einen Impfstoff bekommen und da wird getüftelt und gemacht und getan.
Nein. Also an der Forschung stehen wir schon sehr weit. Also ich meine, es wird seit 20 Jahren an Corona-Impfstoffen geforscht.
Das ist klar.
So, forschen auch an Grippeimpfstoffen, die beim nächsten Grippevirus nichts wirken. Da wird er nur leicht verändert. Das tut man jetzt auch bei den Corona-Impfstoffen. Das ist das, was so lange dauert, sind die tatsächlichen Tests.
Mit Recht, oder?
Wir wollen absolut. Ja nicht. Und das ist noch viel zu knapp. Weil es ist ja so, mit einem Impfstoff traktiere ich quasi einen völlig gesunden Menschen, der nichts hat. Und dann muss ich gucken, was macht dieser Impfstoff mit diesem völlig gesunden Menschen? Allein der Impfstoff kann die Menschen krank machen.
Dann
bilden sich eben Antikörper. Und dann muss man ja warten, auch bis sich dann die Menschen auf natürliche Weise, man kann ja nicht einen Menschen, obwohl das inzwischen schon tatsächlich gemacht wurde, aber es ist ein ethischer Konsens, dass Menschen nicht absichtlich infiziert werden. Das heißt, die testweise Geimpften, man wartet dann, was passiert, wenn das Virus wieder kursiert, werden die krank oder werden sie nicht krank? Das muss dann überprüft werden mit einer Placebo-Gruppe. Und dann muss natürlich auch das Virus in der Gegend sein. Also wir dürfen ja nicht die Menschen absichtlich infizieren, auch nicht die Testpersonen. Das macht das, was es einfach viel länger dauert. Dann kann es sein, dass die Geimpften trotzdem das Coronavirus haben. Das ist diese Tüftelei. Also der Impfstoff an sich, die sind schon da quasi. Die
ja, ich würde nur gerne, ohne jetzt
diese Tests jetzt.
Ohne jetzt in die Feinheiten der Impfstoffentwicklung einzusteigen, weil das möglicherweise am Sonntagvormittag auch ein bisschen anstrengend ist zum Nachvollziehen. Vielleicht nochmal die grundsätzliche Frage, nicht, dass hier Missverständnisse entstehen. Sie sind weltweit viel unterwegs. Sie sind keine prinzipielle Impfgegnerin. Das hätte man, wenn man das so hören will, jetzt so verstehen können. Sie sind schon gegen das eine oder andere geimpft, ne?
Ja, natürlich. Es steht ja auch in meinem Buch drin. Ich hatte mich gerade erst wieder impfen lassen. Also zum Beispiel Tollwut ist ganz gefährlich. Nicht? Also das wird wesentlich über Hunde in vielen, vielen Ländern übertragen. Ist auch wieder auf dem Vormarsch. Und das ist ein ganz tödliches Virus. Man hat ohne diese Impfung keine Überlebenschance.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns über Microsoft-Gründer Bill Gates reden, weil seine Rolle zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch ihr Buch. Er und seine Frau sind sehr engagiert, wenn es um die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen geht. Und das bedeutet auch, das Ehepaar Gates steht gerade jetzt auch oft im Mittelpunkt von Verschwörungsmythen, auch in Deutschland, nach dem Motto, das Ehepaar diktiert der ganzen Welt, wie die Menschen leben sollen. Ziel ist es, riesige Gewinne, dann Weltherrschaft. Also man könnte auch sagen, Verschwörungsmythen verbreiten sich wie Viren. Aber sie sind da, wir können mal versuchen, Fakten zusammenzutragen. Die Gates-Stiftung finanziert weltweit Gesundheitsprojekte. Kann man so sagen? Oder
naja, also wackeln
Sie schon mit dem Kopf?
Man muss es schon ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben diese Bill und Melinda Gates Stiftung und die finanzieren Projekte, aber meistens sammeln sie mit diesen Projekten erstmal auch viel Staatsgelder ein. Also wir finanzieren mit unseren Steuergeldern eigentlich das, was Bill Gates vorgibt mit seinen Stiftungen. Also es gibt ja nicht nur die Bill und Melinda Gates Stiftung. Es gibt diese vor allen Dingen CEPI und Gavi, diese Impfallianzen.
CEPI ist eine europäische Impfinitiative.
Ja, aber die hat Bill Gates gegründet.
Ja, und genau, und er steckt da auch Geld rein.
Ne? Wie die Gelder verteilt werden, zum Beispiel an CureVac. Und daran hat Bill Gates sich wiederum auch mit, persönlich weiß ich nicht, auf jeden Fall mit seiner Stiftung beteiligt.
Das ist
und so
die
funktioniert
Firma,
das immer.
Das muss man vielleicht erklären. CureVac ist die Firma, die in Süddeutschland sitzt.
Genau,
wo
in Tübingen. Diesen mRNA-Impfstoff entwickelt.
Wo die Bundesregierung jetzt auch mit eingestiegen ist, ne? Und ja auch Geld reinsteckt.
Ja, ja. Und was heißt, wir Steuerzahler sind zwangsweise da eingestiegen. Und noch über CEPI. Zusätzlich sind da noch hunderte Millionen reingeflossen. Und dann gibt es ja noch diese Gavi-Impfallianz. Damit werden dann die Impfstoffe verteilt. Und die Böll-Stiftung hatte nachgewiesen gehabt, oder hat es übernommen gehabt, jetzt nicht selber nachgewiesen gehabt, eine Studie, dass sich durch diese Beteiligung von dieser Impfstiftung von Bill Gates sich die Impfdosen für die Entwicklungsländer innerhalb von 2-3 Jahren verdreiundsechzigfacht haben. Wahrscheinlich jetzt schon das Hundertfache. Und also es ist, was ist daran Gutes dann zu sehen?
Kommen wir noch auf den zweiten Punkt, den man ja sehr oft hört in dem Zusammenhang jetzt. Gates möchte den Menschen Mikrochips einpflanzen zur Kontrolle der Menschheit.
Das ist natürlich auch eine verkürzte Überspitze Darstellung, aber man muss schon mal hingucken, worüber sich die Menschen sorgen. Es geht um die Gates-Organisation oder von ihm initiierte Organisation ID 2020. Und da sind die Träger dieser Organisation, das kann man auch alles nachlesen, die haben auch ihre eigene Internetseite und da steht es ja auch alles drin, ist hauptsächlich eben dann die Gates-Organisation Gavi, Microsoft, also auch Gates, und Accenture, auch Gates, und noch was, noch eine Organisation oder Stiftung, die eben auch eine Gates-Stiftung ist. Und dieses ID 2020, das ist diese Kombination eben, also es wird eben erklärt auf der Internetseite, dass sie damit eben Menschen helfen wollen, die keinen Pass haben, die keine ID haben. Mhm. Und die soll dann eben über so einen Mikrochip und dann gleich auch mit der Impfung irgendwie kombiniert werden. Also da ist schon so eine Kombination dabei, und dass man das natürlich dann tracken kann, ist auch richtig. Und damit wurden, glaube ich, erst mal in Texas mit Homeless People das so einen Test durchgeführt. Und jetzt gibt es, das steht auch auf der Seite, in Bangladesch mit der Regierung eine Vereinbarung, dass damit begonnen wird. Das ist ja schon sowas wie so eine Blaupause dafür, wo die Reise hingehen könnte. Und wenn man das halt so weiterinterpretiert, dann kommen solche Verschwörungsgeschichten, die dann oben drauf kommen. Aber es kann niemand wirklich sagen, wohin das geht. Also, dass dann solche Gedanken in die Runde kommen, das kann man schon nachvollziehen. So könnte man das doch erklären. Aber es wird komplett eben unterdrückt. Sofort, wenn einer so etwas sagt, heißt Verschwörungstheoretiker. Es wird nie in den Medien auch nicht erklärt.
Naja, wir reden ja jetzt gerade. Wir reden ja zum Beispiel gerade darüber. Und deshalb fand ich in dem Zusammenhang auch eine Passage ganz interessant. Ich fasse die jetzt mal aus Ihrem Buch so zusammen, kurz und gut. Sie finden es komisch, dass sich Organisationen und Regierungen bei einer Pandemie an einem US-amerikanischen Computerexperten orientieren. So ähnlich haben Sie es formuliert. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind schon als Kind gerne auf Bäume geklettert und haben sich vor einiger Zeit einen echten Traum erfüllt, ein Baumhaus in Costa Rica gebaut. Baumhaus, das klingt so nach Holzhütte. Es ist deutlich mehr als das. Bitte beschreiben Sie mal Ihr Baumhaus.
Also muss ich noch ein bisschen länger anfangen. Also ich habe einen Teil von meiner Doktorarbeit in Costa Rica gemacht und habe da ja auch mit Pflanzen und auch mit Viren geforscht. Und mein Slogan war damals Holz statt Hamburger. Das heißt auf Rinderweiden Bäume anpflanzen. Und das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her und diese Bäume sind gewachsen, haben viel CO2 kompensiert, geschluckt, und von einem Teil dieser Bäume habe ich mein Baumhaus gebaut. Das war einfach ein wirklicher Traum.
Und wie groß ist die
Ort, Hütte? Wo ich am Anfang hingekommen bin, und dann, manches möchte man schon ein bisschen mystisch haben, das Holy Pentagramm ist eine, das kleine Schlafbaumhäuschen, meine kleine Denkertonne, sage ich manchmal, ist ein fünfeckiges Baumhäuschen, wo nur eben auch ein Bett drin steht, ist aber über eine Brücke mit noch einem anderen Baumhaus verbunden, weil das ist auch mit den Baumhäuschen, die dürfen ja nicht zu schwer sein, und deswegen habe ich dann noch ein Haupthäuschen, so auch, dass die ganze Familie kommen kann. Das ist eben auch auf Stelzen dann gebaut, sodass man da auch eine Küche drin haben kann und eine große Terrasse. Und da kann man dann auch aufs Meer gucken. Also,
aber das heißt, Sie bekommen doch ständig Besuch, oder? Wenn man so eine Top-Unterkunft zu bieten hat, dann sind Sie da nie allein.
Nee, da ist man nie allein. Aber es ist auch immer Arbeit. Und aber es ist toll, es macht Spaß. Und jetzt sind Freunde, die aus Costa Rica sind, drin, weil es ist im Moment ja mit der Reise nach Costa Rica so ein bisschen schwierig.
Allerdings. Wann können Sie wieder hinfahren? Haben Sie schon einen Plan?
Der Plan ändert sich ständig. Also ursprünglich war es Mai gedacht. Dann ich wollte das Manuskript ja, habe es auch abgegeben im April. Und die Überarbeitung wollte ich eigentlich im Baumhaus machen. Und das war dann leider nicht möglich. Dann Juli jetzt eigentlich. Und jetzt, ja, Herbst, spätestens November wieder vielleicht, ja.
Das ist aber auch schon so mit Strom und Internet und allem Pipapo da, ne?
Naja, also das Internet dürfen wir vom Nachbarn benutzen, oder wir haben das so eine Telefonkarte, die ich dann vor Ort kaufe. Mhm. Es ist sehr simpel, es gibt kein warmes Wasser. Mhm. Es ist auch sehr energiesparend gebaut und eben mit dem selbst angebauten Holz. Und es ist einfach, es ist halt stylisch. Aber das kann man ja auch einfach machen. Und ja, also das kann man durchaus bei diesen Temperaturen auch mal, das Wasser ist nie wirklich kalt, auch mal so aushalten.
Und in der Nachbarschaft leben Brüllaffen, Faultiere, Ameisenbären, oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist, das muss ich ehrlicherweise sagen, dass mit dem Faultier, das war die Idee dann von meinem Verlag gewesen, weil Faultiere sind meine absoluten Lieblingstiere, aber ausgerechnet da sind sie nicht mehr. Ich nehme an, das liegt an der Abholzung, die immer sehr stark war, und die sind eh nicht so stark vertreten in den Trockenwäldern. Und ich hoffe immer, dass die Faultiere da wieder hinkommen. Ansonsten ja, Brüllaffen sind da, Kapuzineraffen ab und zu mal da, sehr viele Quartis, das sind so Nasenbärchen und sind natürlich viele Vögel, Kolibris, sehr exotische, kleine Papageien auch, also ganz unterschiedliche Tierchen. Manchmal auch Stinktierchen, die kommen aber nicht aufs Bäumchen hinauf.
Ist und vielleicht besser
unten
so.
Die Gürteltierchen, die bleiben auch unten. Eine Schlange war noch nie im Baumhaus, aber es gibt natürlich da auch Schlangen.
Eigentlich hat ja der Mensch auf Bäumen nichts verloren. Wie gehen Sie damit um? Also wieso können da Mensch und Tier doch gut zusammenleben?
Tja, wo hat der Mensch was verloren? Also er ist ja, stammt ja irgendwie vom Affen ab. Also
vielleicht doch zurück auf den Baum?
Ja, zurück auf die Bäume. Es hat für mich schon auch etwas, natürlich auch ein ökologisches Statement, weil wir verdichten mit, wenn wir etwas bauen da, und das kann man sehr gut dort in der Region bauen ja auch viele Ferienhäuser oder irgendwas oder auch kleinere Geschichten für sich selbst, wir verdichten den Boden nicht. Das heißt, wir haben auch unten wächst wieder alles Mögliche. Es ist zwischen die Bäume gebaut und Zement ist ein ganz, ganz großes Problem. Ein großes CO2-Problem und natürlich überall da, das wissen wir, wo wir den Boden verdichten. Wir kriegen auch dadurch Überschwemmungen. Mit dem Klimawandel wird es schlimmer, weil das Wasser kann nicht mehr in den Boden eindringen. Dann haben wir nicht genug Wasser in der Trockenzeit. Und das alles, wenn man das nur entweder direkt in den Baum oder auf Stützen baut, kann man umgehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind ja auch Filmemacherin, ausgezeichnet für den Dokumentarfilm Die Akte Oppenheimer. Und Sie hatten auch die Idee für einen Film über den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek. Ein Zweiteiler vor einigen Jahren mit Schauspieler Ulrich Tukur als Grzimek. Da haben Sie am Drehbuch mitgeschrieben. Haben oder hatten Sie Vorbilder?
Also ich nehme ja schon jetzt, versuche wesentlich mehr die Frauen, die eben nicht auf den Sockeln stehen, aber natürlich Grzimek als Frankfurt. Also wir haben tatsächlich das Drehbuch auch geschrieben mit dem Peter Zingler. Ja, haben wir dran gearbeitet. Das war ein bisschen schwierige Geburt alles, wurde es nochmal umgeschrieben und verändert das Drehbuch. Eigentlich wollte man einen großen Kinofilm da draus machen. Das war dieser Umweltgedanke, der natürlich mich getragen hat. Ja, ich war 87, als Grzimek gestorben ist, war das erste Mal in Costa Rica. Und und dann habe ich 89 einen Naturschutzverein in Frankfurt gegründet, Tropica Verde. Und es gab so ein paar Parallelen, die schon ganz spannend waren. Da habe ich gesagt, was der da gemacht hat, das ist irre. Und ich habe den Christian Grzimek kennengelernt, eben über meine Aktivitäten dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, und hatte auch Fotos bei ihm in diesem Okapia-Archiv. Und wir haben uns gut verstanden. Und ich hatte mit einem anderen Fotografen und dem Team auch einen Film in Vorbereitung in Bali und hatte mit dem Christian drüber gesprochen, der auch taucht, sagt, ach, da komme ich mit. Das ist eine spannende Expedition. Mache ich eine Fotoexpedition. Und das war im Wesentlichen auf einem Schiff, Tauchexpedition, aber an verschiedenen Orten. Und dieses Schiff havarierte schon am ersten Abend. Und wir mussten zurück nach Den Pasar, Hauptstadt in Bali, und dann gab es nur die Entscheidung, entweder man fährt eben mit einem kleinen Schiff durch diese Inseln und es wird mit dem Tauchen dann, wir hatten zwei Tauchtage schon eher nichts, das war natürlich für uns Filmer und die Fotografen dann die bessere Variante. Mhm. Und so saßen wir in einer kleinen Gruppe auf dem Schiff an langen Abenden und Christian erzählte von seinem alten Herrn. Und das waren die verrücktesten Geschichten, wie er eben mit einer Schwägchenschleue und wirklich einem unglaublichen Eifer, etwas zu ändern, diesen Naturschutz überhaupt und Umweltschutz und Tierschutz in die Köpfe der Menschen zu bringen. Das war ja damals in den 50er Jahren was völlig Neues. Niemand hat sich vorher...
Also insofern schon ein echter Vorreiter.
Absolut. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, da müssen wir mal einen richtigen Spielfilm machen. Das ist zu viel für eine Dokumentation. Also. Mhm. Und dann hatte ich ich war ja da schon gut vernetzt in der Filmbranche auch mit einem Produzenten gesprochen. Der sagte, ja, sensationell. Dann nimmst du aber nochmal den erfahrenen Drehbuchautor Peter Zingler dazu. Und dann haben wir da auch Förderung gekriegt und haben das auch geschrieben. Aber es gab dann Schwierigkeiten. Also es gab so ein paar Schwierigkeiten, die das dann immer mal wieder verzögert haben, das Projekt. Und dann hat die UFA da diesen Zweiteiler draus gemacht, hat das Drehbuch nochmal überarbeitet. Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie kamen zum ersten Mal nach Costa Rica während des Studiums in den 80er Jahren, haben Bäume gepflanzt für das Klima, damals schon. Warum haben Sie eigentlich Biologie studiert?
Ja, also muss ich einen kleinen Umweg machen. Also ich hatte schon immer ein ganz, ganz großes Interesse am Heilen und an Medizin und aber auch an Pflanzen, so pharmazeutischen Geschichten. Ich hätte vielleicht tatsächlich Medizin studiert, wenn ich Blut sehen könnte.
Oh, okay.
Ja, also ich falle sehr, sehr schnell in Ohnmacht, wenn ich Blut sehe. Manchmal sogar, wenn ich eine blutige Geschichte höre. Hat schon Freunde erstaunt, die mir dann sagen, hättest du doch was gesagt. Ich sage dann nur, ich habe doch vorher gesagt, ich kann das nicht hören. Und schon lag ich auf dem Boden. Also ist keine gute Grundlage, um Medizin zu studieren. Dann hatte ich, das war schon während der Schulzeit, auch habe mir so Berufspraktika gemacht, dachte, so Apotheker in der Apotheke stehen, mit Kräutern arbeiten und Heilmittel machen. Dann habe ich in einer ganz tollen Apotheke dieses Praktikum gemacht und habe aber gemerkt, dieses tolle Extrahieren und Salben herstellen, das macht dieser sehr nette Apotheker nur für mich, weil ich so interessiert bin. Und eigentlich ist dieses Labor verstaubt und nicht mehr in Gebrauch.
Und er schiebt die Packungen über den Tisch.
Als Verkäufer hinter der Theke. Mhm. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten in der Forschung, aber so meine Vorstellung. Ich studiere doch nicht dieses wunderschöne Fach, um nachher als Verkäuferin hinter der Theke zu stehen. Und natürlich, was hängt alles zusammen? Medizin und Pharmazie, das ist die Biologie. Also hat mich ja sowieso immer fasziniert.
Sie engagieren sich für Umwelt- und Naturschutz und Sie haben auch mit dem Schauspieler Hannes Jenicke zusammen das Buch Aufschrei der Meere geschrieben. Essen Sie eigentlich noch Fisch und auch Fleisch?
Ganz, ganz selten. Und bei Fisch vielleicht mal eine Forelle aus dem Forellengut hier vom Taunus. Aber es geht wirklich gar nicht. Was wir mit diesem Meer tun und dem Meer antun und den Lebewesen im Meer, das kann man sich selber auch wiederum nicht mehr antun. Das ist, was da in den Fischen drinsteckt, die dann irgendwie aus den Zuchtbetrieben kommen. Es ist eine einzige Katastrophe. Es ist voller Hormone, voller Quecksilber, voller ich weiß nicht was alles. Also das möchte man alles gar nicht aus seinem Körper antun. Obwohl eigentlich, wenn das früher war, das mal sehr, sehr gut für den Körper. Das ist es heute aber auch nicht mehr. Mhm. Und wir müssen das runterfahren. Wir müssen es runterfahren und reduzieren. Wir können nicht alles immer mehr, mehr, mehr.
Insofern schließt sich da dann auch der Kreis wieder zum neuen Coronavirus, weil ja schon in Ihrem Buch auch immer wieder mitschwingt, dass der Mensch durch sein Verhalten den Ausbruch und die Verbreitung von Viren befeuert letzten Endes.
Absolut, absolut. Es gibt also verschiedene Faktoren, die die viralen Ausbrüche befeuern. Das eine ist natürlich unser Bevölkerungswachstum insgesamt. Es war schon immer so, je dichter die Bevölkerung, desto eher haben sich dann die Seuchen breit gemacht. Das ist unvermeidlich. Aber was wir mit unserem Verhalten machen, wie wir eben unsere Nahrung anbauen und verarbeiten und praktisch auch einen Druck auf eben die Reservoirs dieser Viren und Mikroben bringen, die dann überspringen, das verstärkt das natürlich auch, die Zerstörung der Lebensräume. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der uns nochmal noch härter treffen wird, wenn wir nicht endlich das Ruder herumreißen.
Und dass dann auch künftig Krankheiten immer häufiger von Tieren auf Menschen überspringen.
Ja, natürlich,
können.
Diese Zoonosen werden dadurch eben durch diese Störung.
Zoonosen ist das Wort, genau.
Ich wollte jetzt nicht mit diesen Begriffen um mich schmeißen.
Doch, doch.
Aber
dadurch,
wenn wir die
aber
bedrängen, wenn wir die Natursysteme bedrängen, dann springen die leichter auf uns. Oft nicht direkt, aber meistens eigentlich über den Umweg unserer Nutztiere.
Mhm. Und das heißt unterm Strich, die Natur kann ohne die Menschen leben, aber die Menschen nicht ohne die Natur.
Selbstverständlich. Das muss man sich immer wieder sagen. Die Natur braucht uns nicht. Wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir das zerstören, dann ist das wie Selbstmord.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In jeder Krise steckt auch eine Chance. Das ist ein Spruch, der für viele Menschen im Moment schwer erträglich ist, sei es aus gesundheitlichen oder aus wirtschaftlichen, aus finanziellen Gründen. Trotzdem, wo sehen Sie vielleicht eine Chance?
Ja, wenn wir endlich mal diese Erkenntnis haben, dass wir eben auch diese Wachstumspolitik nicht weiterfahren können und auch nochmal auf diese Gates-Geschichte zu kommen, wir müssen auch eine andere Form in der Medizin finden. Wir können uns nicht nur darauf fokussieren, auf diese technokratischen Lösungen, alles nur mit Maschinen lösen und Impfstoffen lösen. Wir haben von der Natur gegeben, Jahrtausende lang haben wir hervorragende Medikamente aus der Natur gewonnen und die helfen unserem Körper und auch diese Mikronährstoffe, die durch den Anbau, wie wir ihn betreiben, aufgepumpte Lebensmittel, die wir haben, durch eben Überdüngung und so weiter, da sind nicht genug Nährstoffe mehr drin, wie eigentlich unser Körper es braucht.
Aber haben Sie denn jetzt den Eindruck, nach allem, was Sie auch gelesen, geschrieben haben, dass auch so ein Erkenntnisgewinn da ist bei Verantwortlichen, dass man sagt, ups, wir haben die Gefahr von einer Pandemie oder auch bis hin zu Bakteriengefahr, Bioterrorismus, was es da ja alles noch geben könnte, haben wir unterschätzt?
Absolut unterschätzt und das finde ich erschreckend. Die Bundesregierung hat ja 2012 ein Papier erarbeiten lassen, ein Pandemiepapier für einen potenziellen, was zu tun ist, bei einem potenziellen Ausbruch eines neuen Coronavirus, eines pandemischen gefährlichen Coronavirus.
Das war vor acht Jahren.
Und es ist im Grunde genommen das Einzige, was passiert ist, jetzt muss ich wieder Gates sagen, ist, dass wir mehr Steuergelder eben, weil Gates das ja gepredigt hat, dass wir uns auch dafür vorbereiten sollen. Und dann haben wir immer mehr Geld in diese Organisationen gesteckt. Das waren erst ein paar Millionen, also Gavi. CEPI gibt es ja erst 2017, das waren erst ein paar Millionen, dann hunderte Millionen. Das war die Vorbereitung für die Pandemie.
Interessant ist aber doch, dass jetzt immer mehr Sachen ja scheinbar nach Deutschland, nach Europa geholt werden, bis hin zur Maskenproduktion und so, wo man irgendwie noch merkte, ups, was kommt da alles aus dem Ausland? Also da scheint sich ja was zu bewegen. Wenn Sie jetzt so ein Fazit ziehen nach Ihrem Shutdown, den Sie geschrieben haben, die gruseligen Zusammenhänge, was überwiegt? Erleichterung, dass es bisher glimpflich verlief oder die düstere Vorahnung, um Himmels Willen, was kommt da noch?
Eigentlich eher so ein bisschen die düstere Vorahnung, was kommt da noch? Also die Menschen reagieren natürlich auch in der wirtschaftlichen Not nicht unbedingt so, dass sie als erstes an die Natur denken, das ist ganz klar. Und ich merke noch nicht so einen wirklichen Kursumschwenk der großen Vernunft, die da kommen ist. Zu der Erkenntnis, dass es wirklich sich ein bisschen unser System, also ich meine jetzt nicht die Demokratie, die muss man schlagen, auch die WHO, wenn ich sie kritisiere, dann will ich doch nicht, wie von Trump gepredigt, dass wir da aussteigen, sondern dann möchte ich analysieren, die Fehler analysieren, wer dafür verantwortlich ist, dass das nicht nochmal passiert. Ich meine 80%.
Das ist aber doch ein guter Vorschlag. Wir analysieren die Fehler, die jetzt passiert sind, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Da Sie ja davon ausgehen, die nächste Pandemie kommt bestimmt, Sie sind aber weiterhin viel unterwegs. Es gibt immer ein kleines Geschenk für den SWR1-Leute-Gast. Zum Schluss. Auf ins nächste Abenteuer, ein kleines Täschchen und natürlich darf der aktuelle Mundschutz im Moment nicht fehlen. Ich reiche Ihnen das jetzt durch die Plexiglasscheibe hier. Im SWR1-Studio rüber.
Großartig, ja super, das wird auf jeden Fall.
Und wenn Sie irgendwann mal keinen Mundschutz mehr brauchen, dann füllen Sie was auch immer Nettes Kleines in diesen kleinen Beutel, der Sie immer auf Reisen begleiten
der
darf.
Der ist wunderbar, vielen Dank. Ja, also
Dankeschön, dass Sie da waren.
Ein Mundschutz immer dabei zu haben, ist auf jeden Fall hilfreich.
Herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.